Hare Krishna. Okay, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om
Bhagavate Vasudevaya. Ich wollte euch heute aus dem ersten Kanto, Kapitel 2, Text 19 vorlesen. Übersetzung. Sobald der unwiderrufliche liebevolle Dienst im Herrn erwacht, im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen, aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und er wird glücklich. Erläuterung. Ein Lebewesen ist in seiner normalen, wesenseigenen Position völlig in spiritueller Glückseligkeit zufrieden. Dieser Daseinszustand wird Brahma-Bhuta oder Atmanandi genannt. Das heißt, die Stufe innerer Zufriedenheit. Der Zustand innerer Zufriedenheit ist nicht mit der Zufriedenheit des untätigen Narren zu vergleichen. Der untätige Narr befindet sich im Zustand törichter Unwissenheit, wohingegen der in sich selbst zufriedene Atmanandi transzendental zum materiellen Zustand des Daseins ist. Diese Stufe der Vollkommenheit erreicht man, sobald man unwiderruflich im hingebungsvollen Dienst gefestigt ist. Hingebungsvoller Dienst bedeutet nicht Untätigkeit, sondern die ungetrübte Tätigkeit der Seele. Die Tätigkeit der Seele wird durch den Kontakt mit der Materie getrübt und somit drücken sich die krankhaften Tätigkeiten in Form von Lust, Begierde, Verlangen, Untätigkeit, Dummheit und Schlaf aus. Die Wirkung von hingebungsvollem Dienst wird in der völligen Beseitigung dieser Folgen von Leidenschaft und Unwissenheit gefestigt. Sichtbar. Also, wenn man im hingebungsvollen Dienst ein bisschen fortgeschritten wird, dann entfernen sich so diese Wurzelsünden. Der Gottgeweihte wird sofort in der Erscheinungsweise der Tugend gefestigt und er macht weiteren Fortschritt bis zur Vasudeva-Ebene, der Stufe ungetrübter Sattva, Shuddha-Sattva-Stufe. Nur auf der Shuddha-Sattva-Stufe kann man Krishna durch reine Zuneigung fortwährend von Angesicht zu Angesicht sehen. Ein Gottgeweihter befindet sich immer in der Erscheinungsweise der Tugend, deshalb fügt er niemandem Schaden zu. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen richtet nur Schaden an, ganz gleich wie gebildet er sein mag. Ein Gottgeweihter ist weder töricht noch leidenschaftlich. Die Menschen, die anderen Leid zufügen, wie auch diejenigen, die töricht oder leidenschaftlich sind, können keine Geweihten des Herrn sein, auch wenn sie sich durch äußeres Gehabe als Gottgeweihte ausgeben. Ein Gottgeweihter besitzt immer all die guten Eigenschaften Gottes. Das Ausmaß dieser Eigenschaften mag verschieden sein, doch der Qualität nach sind es dieselben. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Vashyatare Satarine Krishnaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Vasari Gobhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Text noch einmal. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit vom Herzen, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Also das, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Bild, was hier gegeben wird, dass die Erscheinungsweisen der materiellen Natur uns eigentlich ihren Einfluss aufzwängen. Und dann, wenn der Einfluss der materiellen Energie auf die ewige Seele wirkt, dann wird die Seele von diesem Einfluss davongetragen. Ähnlich so wie ein Blatt vielleicht, was in einen Wasserstrom hineinfällt, von einem Wasserstrom davongetragen wird, so tragen die materiellen Erscheinungsweisen plötzlich die Seele so davon. Das heißt, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Fühlen, aber auch ihr Handeln wird von der materiellen Natur beeinflusst und hinweggetragen. Ein Beispiel, was für dieses Hinwegtragen gegeben wird in den Schriften, ist ein Beispiel, was zeigt, wie die äußere Situation, in der eine Seele gefangen ist, plötzlich diese Seele anfängt zu beeinflussen. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel von dem Insekt, was von einer gewaltigen Wespe erjagt worden ist und in ein kleines Loch gesperrt wurde. Da behält diese Wespe das Insekt, bis es den Hunger verspürt und dann das Loch öffnet und er hereinkommt in das Loch, um dieses Insekt zu töten und dann später zu essen. So, dem Insekt, welches eingeschlossen ist in dem Loch, bleibt nichts anderes übrig, als aus Furcht heraus ständig an die Wespe zu denken, die dann eines Tages das Loch öffnet und hereinkommt und sich dann bedient am Insekten. Und durch dieses furchterfüllte Denken, so heißt es, wird nach dem Evolutionsgesetz das Insekt, was dann von der Wespe getötet wird, im nächsten Leben ebenfalls eine Wespe. Und das ist ein Beispiel dafür, wie der Einfluss der materiellen Umstände, in denen man ist, total das Denken beeinflusst und wie das Denken dann wiederum, das beeinflusste Denken, sollte man sagen, dafür sorgt, dass es weitergeht im Kreislauf der Geburten und Toten. Ist es nicht ähnlich mit uns, die in bestimmten Situationen einfach sind, in Lebenssituationen, in Umständen und so weiter? Und diese Umstände beginnen unser Denken völlig zu kontrollieren und zu formen eigentlich. Und dieses auf diese Weise geformte Denken was von der materiellen Energie also ganz und gar in, ich würde mal sagen, durchsetzt ist, sorgt denn dafür, dass wir auf eine bestimmte Weise unser Leben führen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat dieses einmal so ausgedrückt: Wenn die Seele, so sagte er, in einen schlafenden Zustand verfällt, also spirituell nicht erwacht ist oder erweckt ist, dann holt sich der materielle Geist, der von der materiellen Energie beeinflusst ist, von dieser Seele das Denken, Fühlen und Willen ab und hat die Kraft von der Seele erhalten, zu denken, zu fühlen und zu wollen, Entscheidungen zu treffen. Aber das sind nicht mehr die eigenen Entscheidungen. Versteht ihr das? Der materielle Geist wird von der materiellen Energie und den Umständen beeinflusst und hat jetzt aber die Kraft von der Seele sich geborgt und macht jetzt ein Denken, Fühlen und Wollen, was aber nicht mehr das eigene ist, sondern das Denken, Fühlen und Wollen, was von der materiellen Energie beeinflusst worden ist. Wir werden plötzlich unserer Authentizität beraubt, wir werden unserem eigenen Denken beraubt, wir werden unserem eigenen Gefühlen beraubt, wir werden unseren eigenen Schlüssen beraubt. All das passiert plötzlich durch den materiellen Geist und wir, die wir so identifiziert sind, identifizieren uns dann mit unseren Gefühlen, unserem Denken und unserem Handeln. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, das darzustellen. Wir nehmen plötzlich ein fremdes Leben an. Aber weil wir uns identifizieren mit diesem fremden Leben, deswegen erleiden wir, was dort geschieht. Und wir sind auch glücklich über das, was da geschieht an Erfolgen. Also, das ist solch ein, wenn ihr da mal philosophisch drüber nachdenkt, ich weiß, ist noch ein bisschen früh am Morgen und sich jetzt da reinzustürzen ist vielleicht nicht so einfach, aber wenn man sich das mal einfach vorstellt, ich will das mal so vorlesen, wie Bhaktisiddhanta Saraswati das sagt: When the soul goes into a dormant state, the mind borrows from it the thinking, feeling and willing. Also wenn die Seele in diesen aus spiritueller Sicht gesehen Schlafzustand verfällt, kommt der Geist an und borgt sich von der Seele das Denken, Fühlen und Wollen. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Geist erleuchtet denkt, erleuchtet fühlt und erleuchtet will. Nein, der Geist wird total beeinflusst von der materiellen Energie und kann deswegen in gewisser Weise nicht, kann das Leben einer bedingten Seele nur insofern ernst genommen wird, als dass da karmische Reaktionen erzeugt werden und karmische Reaktionen ertragen werden. Aber von einer spirituellen Perspektive ist das materielle Leben nicht ernst zu nehmen. Diese Konfrontation, ich habe jetzt bewusst so ein provokatives Wort genommen, das materielle Leben ist nicht ernst zu nehmen, fand einmal statt in dem Mensa Club in London. Prabhupada sprach damit den intelligentesten unter den Briten. Der Mensa Club, habe ich jetzt auch gelernt, war ein Club, ich weiß es nicht, ob er noch existiert. Um da eingelassen zu werden, musste man mindestens den Intelligenzquotienten 135 haben. Gibt es noch immer? Ja, das sind also so Intelligenzlöwen. Was ist dein Intelligenzquotient?
Weißt du das? Ich habe mal einmal einen gemacht und
98.
Als ich zur Bundeswehr konnte. Dann habe ich den den Job eines Kanoniers gekriegt. Aber den Quotienten haben sie mir nicht verraten.
Haben sie nicht verraten. 135 ist viel, oder? Also Gerdale hat mir. Weil du Geburtstag hast? Oder?
Weil ich manche Leute kenne, die so 150 Jahre an der Uni. Wir hatten ja ein paar, die in diesem Club waren, an unserer Uni.
Oh ja, oh ja. Das sind also, das sind so die mindeste Aufnahmesache und da sind also die intelligentesten Leute Europas drin. Und Prabhupada wurde also eingeladen, da einen Vortrag zu geben. Es war also prädestiniert, dass es eine Explosion da geben würde. Prabhupada hatte sich gefreut auf diesen Vortrag und hat also jetzt ein Beispiel gegeben, hat so gepredigt und hat gesagt, wir müssen es lernen, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen in unserem Leben, weil er die Wurzel alles Daseins ist. Und dann gab er das bekannte Beispiel, nur wenn wir Wasser zur Wurzel geben, können alle Blätter und Äste des Baumes automatisch erfüllt werden. Also nur wenn wir uns um Krishna kümmern, können alle Lebensbelange erfüllt werden. Wir können also nicht unabhängig Wasser zu den Blättern geben. Also wir können, ihr kennt das Beispiel. Nur als Prabhupada so ein bisschen eine kleine Pause machte, meldete sich der Führer des Mensa-Clubs, also der, ich weiß jetzt nicht, wie man das sagen sollte, der Vorsitzende und sagte, I beg to differ, Swamiji, ich möchte da, also da, ich bin da anderer Ansicht. Wenn man one gives water to the leaves of the tea bush, one can make a very, very delicious beverage. Also wenn man Wasser auf die Teeblätter tut, kann man ein vorzügliches Getränk erzeugen. Ne? Ihr versteht, was er sagen wollte. Also die, jetzt alles zu Gott zu geben, das ist nicht das Thema. Man kann auch unabhängig von Gott etwas Schönes im Leben machen. Ne? So, warum hat er denn irgendwas gesagt? Ich weiß jetzt nicht, was er geantwortet hat. Es geht mir auch nicht darum. Und am Ende kam jetzt der Vorsitzende zu Prabhupada und sagte, Prabhupada, wir hätten eine letzte Bitte. Könntest du bei uns auch einen Intelligenztest machen? Und Prabhupada hat daraufhin etwas sehr Wichtiges gesagt. Intelligenz ist nicht sehr wichtig. Wir haben unseren eigenen Test in Bhakti. Es war natürlich jetzt für den Vorsitzenden des Mensa-Clubs, der ja die Intelligenz auf einen ganz hohen Thron setzt, ne? Etwas Neues. Intelligenz ist nicht sehr wichtig. Wir haben unseren eigenen Test. Ich weiß nicht, wie der reagiert hatte. Ich habe eben nur das in Ausschnitten gehört. Aber ich möchte euch einfach mal dieses heute Morgen zum Gedenken bringen. Aus der Sicht eines spirituellen Menschen ist tatsächlich das, was sich in materieller Intelligenz abspielt und was sich im materiellen Geist abspielt, etwas, was die ewige Seele bindet an den Kreislauf der Geburten und Tode. Es ist, es sind diese Fremdeinflüsse, diese Fremdketten, diese Maya, diese materielle Energie, die da ist. Und die ewige Seele weiterhin bindet. Was ist denn sehr wichtig? Was ist denn unser Test in der Bhakti? Wo kann man denn hier den Bhakti-Test anstellen. Was, wenn wir jetzt der Vorsitzende des Mensa Philips zu Prabhupada gehen würde, was würde denn der Test sein, wo der geprüft wird? Was ist denn unser eigener Test, wenn es nicht Intelligenz ist? Interessante Frage. Ne? Also es gibt in den Heiligen Schriften einen Hinweis, dass die wichtigste Qualität, die schon ein Aufdämmern der Seele bedeutet, die Begierde ist. Die Begierde, Krishnas Lotusfüße zu erlangen, die Begierde, Krishna durch die eigenen Tätigkeiten zu erfreuen und letztendlich die Begierde, eine liebevolle Beziehung zu Krishna aufzunehmen. Das wäre sozusagen der Test. Wir müssten also unseren Fortschritt nach dem Fortschreiten unserer Begierde, unseres ernsten Wunsches, Krishna zu erlangen, Krishna zufriedenzustellen und eine liebevolle Beziehung zu Krishna herzustellen, messen. Nicht nach Intelligenz oder vielleicht Körperkraft oder geldlichen Erfolgen und so weiter und so fort. Da wäre der Test anzubringen, den wir in unseren Herzen machen sollten. Diese Begierde kommt aus dem aufrichtigen Verständnis heraus, dass ich jetzt von Krishna getrennt bin, jedenfalls in meinem Erleben, in meiner Wahrnehmung, und dass ich deswegen ein trauriges, ein gottfernes Dasein führe. Einmal hat George Harrison, Srila Prabhupada, gefragt: Du sprichst davon, dass wir von Krishna getrennt sind, aber sind wir nicht immer mit Krishna zusammen? Ich meine, ist nicht alles Gott? Ist nicht überall Gott? Wieso redest du so oft von Trennung und von Trennung überwinden? Srila Prabhupada sagte daraufhin etwas, was mich persönlich sehr anspornt in meinem spirituellen Leben. Er sagte: Ja, das ist richtig, Gott ist überall, aber wir können ihn nicht überall wahrnehmen. Und er gab das Beispiel von der Sonne, die am einem sonnigen Tag wie heute wirklich überall, also im Firmament überall sichtbar ist. Aber wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dann sehen wir die gleiche, alles gegenwärtige Sonne nicht. Und wir fühlen uns unbehaglich kalt. Ich sehe, einige von euch in der Vedenakademie kennen das mit der unbehaglichen Kälte. Ja, kommt gerade aus einer leichten Erkältungswoge, habe ich gehört. Da keuchen die Armen, die Modis, wie so alte Bernhardiner auf. So, wenn wir von mit weinenden Herzen, oh ja, stimmt. Hare Krishna, Kalakanta. Danke, dass du Radhika bringst. Quick. So, wenn wir das Gefühl, wenn wir Krishna nicht wahrnehmen können, dann ist es so, als würde in unserer Wahrnehmung eine Wolke sich vor uns und Krishna stellen, und wir fühlen dann seine Abwesenheit in unseren Gedanken und fühlen uns unangenehm. Was dann sehr leicht passiert, ist, dass ja eben der materielle Geist, der unter der Kontrolle der materiellen Erscheinungsweisen steht, völlig überhand nimmt, nicht? Und völlig uns anfängt zu kontrollen und einzunehmen. Als George Harrison das gehört hatte, diese Analogie, hat er gleich daran sich an den Komponiertisch gemacht und dieses schöne Lied, was wir eigentlich immer wieder hören und auch spielen, komponiert. My sweet Lord, I really want to see you. I really want to be with you. Dudelü. I really want to end with, but it takes so long, my Lord. Dudelü. Hare Krishna. Das hat er dann komponiert, weil ihm klar war, dass diese Begierde das Einzige ist, um diese, sagen wir mal, Trennung in der Wahrnehmung, es ist wirklich nur eine Trennung in der Wahrnehmung, zu überwinden. Ich möchte euch heute wirklich bitten, einmal darüber nachzudenken, ob ihr schon in der Zeit, wo ihr auf der Vedenakademie seid, ein bisschen etwas verdient habt. Oder seid ihr noch immer arm? Ich meine damit, habt ihr ein bisschen Begierde im Herzen gewonnen, Krishna näher zu kommen? Habt ihr ein bisschen Münze entwickelt oder Scheine bekommen? Oder ist euer Sparkonto spirituell gesehen noch ganz sogar leer? Diese Nein, es ist absolut nice, das zu hören. Da findet jetzt schon die erste Kommunikation mit Gadara und dem Kind statt. diese Frage ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe mich gestern mit einem sehr nice Devotee getroffen und lange mit ihm über diese Frage diskutiert. Wie weit ist eigentlich unser Gottesvertrauen? Wie weit ist einfach unsere Sicherheit, dass Krishna da ist? Und wie weit ist unsere Begierde, ihm näher zu kommen? Wenn wir diese Dinge nicht haben, kein Vertrauen in Krishna, keine Begierde, sind wir noch sehr arm geblieben in unserem spirituellen Leben. Da hat unser Aufenthalt in der Gemeinschaft der Devotees das Wesentliche verfehlt. Wir haben dann nicht den Schwerpunkt richtig gesetzt und sind arm geblieben. Dieses Vertrauen in Krishna zu haben, wenn das da ist, dann kann sich Krishna unserer bedienen und kann mit uns etwas anfangen. Dann kann er mit uns eine Mission in dieser Welt verbreiten. Da kann er ein Punkt machen. Ich finde, wir als Hare Krishna Devotees müssen uns wirklich diese Frage stellen, denn wir haben so viel komplexe Philosophie. Wir können ja die ganze Welt analysieren mit Sankhya-Yoga-Systemen. Was können wir nicht alles machen? Wir können stundenlange Vorträge über spirituelle Psychologie geben. Wir können so weiter philosophieren und wir können wahnsinnig uns im Kopf verlieren, in der Intelligenz verlieren, die überhaupt nicht wichtig ist. Es ist sehr wichtig, dass wir uns fragen, wo ist unser ganz einfaches, kindhaftes Gottvertrauen? Krishna, du bist da. Du bist das Beste für mich. Wie ein Vater, der weiß, was das Beste für das Kind ist, theoretisch. Nicht so. So weißt auch du, was das Beste für mich ist. Ich habe gehört, dass junge Väter und junge Mütter wissen manchmal nicht, wie man das mit der Blähung macht und so weiter. Nicht? Aber Krishna ist ein alter Vater, ein sehr erfahrener Vater. Der weiß, wie er die Blähung aus unserer Intelligenz herausbringt. Diese einfache Begierde in unserem spirituellen Leben und dieses einfache Vertrauen, Krishna, du wirst uns schon das Richtige geben, du wirst uns lenken. Ich habe einfach nur den Wunsch, dir näher zu kommen, dich zu erfreuen und für dich da zu sein. Das ist, worum es geht, Kinder. Manchmal wird im Krishna-Bewusstsein eine Frage wach. Ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins ein automatischer Vorgang? Mit anderen Worten, ist automatisch, heißt, man ist einfach dabei und dann geschehen die Segnungen, die uns gegeben werden, von ganz alleine. Das ist so ein automatisches Förderband zum Beispiel. Da tut man, wenn man da ein kleines Gestell drauf tut, kommt am Ende des Förderungssystems ein Auto mit Gummireifen und Hupe heraus. Das ist der automatische Vorgang. Ist das auch so im Krishna-Bewusstsein? Ich gehe einfach in den Tempel hinein, nimm am Morgenprogramm teil und automatisch werde ich auf dem Assemblyband, wie heißt es, Förderungsband, Frank, wie nennt man dieses nochmal, dieses Band?
Wo
man
Fließband.
Fließband, oh ja. Auf dem Fließband werde ich gut herauskommen und werde ich kommen. Wenn es gibt im Krishna-Bewusstsein so etwas wie automatisch, also etwas, was nicht durch die eigene Bemühung geschieht. Es ist sehr wichtig, dass wir das sagen. Es gibt aber auch etwas wie die eigene Bemühung. Und wir hören in den Schriften, dass beides von großer Wichtigkeit ist. Was automatisch geschieht, ist, wenn ein Devotee sich ernsthaft bemüht, dann wird er durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters und der höchsten Persönlichkeit Gottes erleben können, wie all die wesentlichen Inhalte der Schriften in seinem Herzen offenbar werden. Yasya deva para bhaktir yata deva tata guru das yaita katita shata prakashante mahatmane. Prakash heißt, es findet eine Erleuchtung im Herzen stand. Etwas, das die Unwissenheit verbreitet. Ein Licht geht ihm sozusagen auf. Das ist, wenn ein Devotee Vertrauen hat in den spirituellen Meister und in die höchste Persönlichkeit Gottes. Durch dieses Vertrauen kann man also sagen, findet etwas automatisch statt. Es wird einem etwas gegeben. Noch die Heiligen Schriften, also besonders im 10. Kanto wird das aufgegriffen, dieses Thema, sprechen, dass die eigene Bemühung auch wichtig ist. Und das ist hier in diesen Schlüsselversen des Bhagavatams wird davon gesprochen. Es wird davon gesagt, dass ein Devotee sich bemühen sollte, regelmäßig aus dem Bhagavatam zu hören und dass er sich bemühen sollte, Service zu machen zum reinen Geweihten. Und durch diese Tätigkeit werden dann die Auswirkungen der Leidenschaften, die das Lebewesen dermaßen kontrollieren, dass es gar nicht mehr von eigenen Handlungen sprechen kann, die werden dann vergehen. Ne? Ja. Vertrauens. Erst auf dieser Ebene wird das Unbehagen, was wir empfinden aufgrund unseres materiellen Daseins, uns verlassen. Ist, wenn man dieses Krishna-Vertrauen hat, die sich überlassen, die kindhafte überlassen, ne, dann das ist sehr nice. Wir sehen jetzt die kleine Radhika, wenn die sich so anlehnt bei Kala Kanta und so kindhaftes Vertrauen hat. Das erfüllt unser Herz mit Freude. Ist es nicht so? Man sieht das und ich kann mir vorstellen, für den Vater ist das ein Erfolgserlebnis. Endlich vertraut mir mal jemand. Ne? Und so. Und da wird sowas in einem so viel Freude wird generiert. So dieses Shraddha, dieses Vertrauen ist wirklich, das zeigt wirklich, wie reich oder wie arm wir geblieben sind in unserem spirituellen Leben. Ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Vertrauen hängt auch sehr viel mit der Begierde zusammen, dass wir verstehen, weil ich will eigentlich mit Krishna eine Beziehung aufmachen. Ich möchte eigentlich Krishna zufriedenstellen. Ach, mein Leben soll eigentlich in diese Richtung verlaufen. Gut, das war, was ich heute sagen wollte. Ich fand es so intelligent, so interessant, Prabhupada in der im Mensa Club in London zu erleben. Ne? Intelligent ist nicht sehr wichtig. Wir haben unseren eigenen Test. Gut. Ihr seid erstaunt, dass ich schon zu Ende bin, aber es ist doch schon 9:10. Ein guter Zeitpunkt. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema?
Amara Prabhu. Ja, wenn das Vertrauen erschüttert wird, also sozusagen, dass für Empfänger, Devotees sozusagen, die im hingebungsvollen Dienst Fortschritt machen und dann durch irgendwelche Umstände halt ihr Vertrauen halt ja, irgendwie nicht, also gebrochen wird, wie, was ist sozusagen dann die spirituelle Hilfe, die andere ihnen bieten können, dass sie sozusagen ihr Vertrauen zurückkriegen?
Ja.
Und die zweite Frage noch war, du hast gesagt, dass zum Beispiel die Seele, oder ja, die gedenkte Seele, die nach ihren Wünschen im nächsten Leben dann den entsprechenden Körper bekommt. Mhm. Wenn zum Beispiel, die Frage ist dann, wenn jemand eben schlechte Dinge tut, geht er sozusagen in den nächsten Körper in einen schlechten Umstand sozusagen als Lebewesen. Wer würde das bedeuten, dass es diese unabwendbar ist, dass er mehr und mehr herabsteigt? Oder also als du gehst in einen schlechten Körper und machst dann weiter schlechte Taten, oder würde ja bedeuten, er geht dann noch
tiefer. Noch tiefer, noch tiefer.
Ja.
Also gut, zur ersten Frage. Jiva Goswami behandelt das sehr, sehr interessant. Er sagt, dass man zunächst einmal ein generelles Vertrauen in Krishna entwickelt. Dieses Vertrauen muss aber unbedingt und dieses Vertrauen wird meistens dann geformt durch den spirituellen Meister, den man annimmt. Jiva Goswami geht jetzt den zweiten Schritt. Damit das Vertrauen jedoch stärker wird, muss der spirituelle Mensch von mehreren Shravan-Gurus spezifisch über Krishna hören. Also du musst ganz gezielte Informationen bekommen von mehreren, im Plural, Shravan-Gurus. Und dann erst wird dein generelles Vertrauen, was du hast, und was du vermittelt hast, wird es spezifischer werden und damit auch fester werden. So, wenn jemand Vertrauen mal gehabt hat und Vertrauen nicht mehr besitzt, ist es ganz wichtig, dass man ihn ermutigt, von mehreren Quellen zu hören. Und zwar habe ich festgestellt, das, was, das hatte Prabhupada einmal gesagt übers Predigen. Predigen bedeutet, Leuten zu zeigen, wie glücklich du bist in deinem spirituellen Leben. So wie jemand das Gefühl hat, derjenige, der zu mir spricht, ist glücklich und zufrieden. In dem Augenblick, jenseits aller Worte, denkt er, das will ich jetzt auch machen. Mir ist es zum Beispiel so gegangen, wir hatten ja diese massiven Predigerprogramme gehabt mit der Goranga Bhajan Gruppe. In Russland waren es bis zu 30.000 Leute pro Abend. Und dann später, aber auch hier in Deutschland hatten wir 1.000 Leute, 2.000 Leute. In Schweden hatten wir 5.000 Leute, was unglaublich viel ist für Schweden. Und wir haben immer dann so einen Zettel gemacht, so einen Umfragezettel, was hat Ihnen am besten gefallen vom Programm? Und oft kam da meine Person drauf. Ich war der Ansager immer, weil ich immer so fröhlich war. Die haben manchmal in Hamburg haben sie mehrere Male geschrieben, Smiley. Smiley haben sie mich genannt. Weil ich habe das in der Muskulatur. Also, und wenn ich Schlagsahne esse, dann wird das noch stärker. Also das hat nicht unbedingt was mit meinem, es hat nichts mit meinem Bewusstseinszustand zu tun. Der ist, aber es stimmt anscheinend, ich lächle oft. Zumindest in der alten Zeit, in der Vergangenheit habe ich das oft getan. Und das überzeugt die Leute. Das ist, Prabhupada hatte das mal wirklich so gesagt und ich habe mal drüber nachgedacht. Das stimmt eigentlich, wenn ich Leute treffe, die einen glücklichen Eindruck machen, dann will ich herausfinden, was deren Geheimnis ist. Das ist meine, das ist so ganz natürlich, wieso sind die so glücklich? Und dann will ich das Erfolgsrezept anwenden. Ne? Aber wenn ich Leute sehe, die so kompliziert und so düster im Kopf sind, dann denke ich, Hare Krishna. Ja. Dann geht man respektvoll weiter. Nicht? Und so. Die Vertrauen kannst du wirklich erwecken, indem du einfach glücklich in deinem Krishna-Bewusstsein bist. Das ist das Wirkungsvollste, das ist das bedeutendste Geheimnis, also des Predigens. Denk doch selber mal nach, so ganz existenziell. Wenn jemand durch seine Bemühungen glücklich ist, dann sagt man doch, ja, dann mach weiter, ne? In dem, was scheint eine gute Sache für dich zu sein. So dieses Vertrauen, dieses gebrochene Vertrauen. Sehr oft ist es so, wenn Menschen einmal im Krishna-Bewusstsein waren und ihr Vertrauen ist gebrochen, dann habe ich habe festgestellt, das liegt oft daran, dass sie mit Menschen zusammenkamen, die sie in irgendeiner Weise enttäuscht haben. Also Devotees meine ich jetzt. Ne? Und da kannst du jetzt erzählen und erzählen und erzählen, was du willst. Es ist besser, wenn du einfach sagst, komm zu mir nach Hause, ess Prasadam und dann singen wir ein Lied für Lord Nrsimhadev und chant ein bisschen zusammen und so. Und du genießt das Lied. Dann, boah, mein lieber Mann, das ist aber sehr gut. Das andere, was ich gesagt habe von Jiva Goswami, mag auch helfen, aber letztendlich müssen die Menschen glückliche oder erfüllte Devotees treffen, um wieder Vertrauen zu finden. Das war Radhika, hat er auch ihm was gesagt, aber eine wichtige Lebensäußerung war das. Noch jemand? Hat noch jemand eine Frage? Achso, Amara hat noch eine zweite Frage gehabt. Und zwar war das eine Frage, die sich auf den Zeitpunkt des Prasadams konzentrierte, oder? Nee, ich habe jetzt gescherzt. Scherz muss sein. Spaß muss sein. Was war das? Der nochmal?
Das Herabsinken.
Ja, ich verstehe. Das Herabsinken. Weil es gibt, wird immer wieder von Dingen in den Schriften erzählt, die geschehen, wenn ein Devoti, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Devotis kommt. Ambarish Maharaj, der regierte in Mathura, hatte einen Bruder, der eine ganz, ganz gefallene Seele war. Der war immer neidisch auf Devotis. Der war ein übler Sinngenießer und er spürte in seinem Herzen so viel Schmerz darüber, Ambarish Maharaj, und hat deswegen Narada Muni gebeten: Kannst du nicht mal nach meinem Bruder schauen? Ja, ich gehe sofort zu ihm hin und predige, hat Narada Muni gesagt. Nein, das ist problematisch. Der wird sofort auf offensive werden und mit Dinge nehmen und nach dir werfen. Nicht? Also den kann man nicht zu nahe kommen, der ist ein ganz übel gesonnen. Also Narada Muni dachte sich, der Bruder von Ambarish, da setze ich mich für ein. Und ging also zu dem hin. Und er sah ein Palast. Narada Muni kam am Außen der Mauer des Palastes hin und schaute in den Palast rein, wo dieser Bruder in erlesenste Parfüme eingerieben da war und sich gerade bereit machte, mit einem ganzen Harem auf einmal zu genießen. Und Narada Muni und sah, wie der berauscht war und also kurz vor sündhaften Tätigkeiten stand, rief dann von hinter der Mauer dem entgegen: Also wenn du dann vor Yamaraj stehst, frag ihn doch, was das Ergebnis davon ist, wenn man auch nur für einen Augenblick Gemeinschaft mit einem Devotee hat. Wollte ich nur kurz fragen und dann ging Narada Muni weg. So, der Bruder war gerade am Aufbrausen dieses Sattus. Unmöglich, wer hat sie eingeladen? Aber Narada Muni war schon weg. Also er besänftigte sich und da hat sich der Sinn befriedigt, um dann zu wenden. Nun kam er tatsächlich vor Yamaraj irgendwann einmal, als sein Leben ausging. Und Chitragupta las eine lange Liste von wirklich scheußlichen Tätigkeiten vor. Yamaraj hörte sich das an, sein Gesicht wurde zorniger und zorniger. Er sagte: Bevor ich denn mein Urteil spreche, Sünder, möchtest du noch irgendetwas sagen? Jetzt werde ich gleich mit empfindlichen Strafen versehen. Und da erinnerte er sich: Ja, ich wollte dir eine Frage stellen. Sagte der: Was ist denn die Auswirkung von dem Bruchteil einer Sekunde Gemeinschaft mit einem Devotee? Sagte Yamaraj: Was stellst du mich hier für eine Frage? Wie kannst du denn diese Frage stellen? Ach, nur so, sagte der Sünder. Tja, also in diesem Szenarium kann ich hier nicht die Antwort geben, sagte Yamaraj. Lass uns einmal zu Brahma gehen und ihn fragen. Brahma wusste es nicht. Brahma sagte: Wir gehen alle zusammen zu Shiva. Shiva wusste es nicht. Sagte: Wir gehen alle zusammen zu Vishnu. Und so kam denn dieser Trupp, der Sünder, Yamaraj, Brahma und Shiva bei Vishnu an. Wir haben hier eine Frage, sagte Shiva, die wir nicht lösen können. Dieser Sünder fragt: Was ist die Auswirkung von der Gemeinschaft mit Devotees? Da lächelte Vishnu und sagte: Das ist das Ergebnis. Ihr seid jetzt hier. Also so gibt es viele, viele solche Hinweise darauf, die sagen, wie das der Abstieg eines Menschen aufgehalten wird, indem er mit Devotees zusammenkommt. Denn die Devotees geben ihm dann Charanamrita und geben ihm Prasadam und sprechen Krishna Katha und so weiter. Und das findet ein Einbruch. Du schaffst es. Gut, ich denke, dann haben wir das gelöst. Heute Nachmittag werde ich euch einen ganz interessanten Vortrag halten. Ich werde nämlich verschiedene Modelle darstellen. Haben wir eine Tafel oder haben wir ein... Tafel haben wir, wo man aufmalen kann. Gut. Schön, dann würde ich jetzt sagen, dass ihr euch schon vorbereiten könnt, ihr Huster. Dass wir ein bisschen Passabendschutz nehmen, oder? Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bo.